FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast für FMCG und Handel Insights.
Wir sind Nina, Finn und Daniel. Jede Woche spricht einer von uns mit Gästen aus FMCG und Handel. Heute mit Philipp Riedel, Gründer und Geschäftsführer bei Wetain.
Viel Spaß beim Zuhören.
Was wir gerade halt viel machen, ist halt Events, also mit unserer Firma zusammen sozusagen Running Clubs, Events in Cafés, Community-Events, Influencer-Events, also wirklich Offline-Events mit verschiedensten Formaten. Ich glaube, was extrem wichtig ist, ist, dass man Produkte sehr gut erklärt, um halt wirklich gezielt auf die Pains zuzugehen, weil ich glaube, bei vielen Leuten fehlt auch so ein bisschen dieses Verständnis, was machen denn die Produkte und dieses Fachwissen. Ich würde aber schon viel Content zu machen, mit Mikroinfluencern zu arbeiten, die vielleicht nur 1.000-2.000 Abonnenten haben, aber die halt im Endeffekt happy sind, wenn die ein Produkt bekommen und halt Stories machen, dann machst du halt, weiß nicht, ein paar hundert Euro mit denen vielleicht im Monat. Aber das summiert sich ja auf. Mach das mal mit 10, 20, 30 Leuten und du kannst halt ohne Risiko schauen, dass du das Ganze wirklich profitabel aufbaust.
Herzlich willkommen zu einer neuen FMCG Vibes Episode. Heute mit Philipp Riedel, Gründer von Wetain. Hallo Philipp.
Hey, servus. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Ich kenne dich schon ein bisschen länger, habe dich, glaube ich, ganz am Anfang mal verfolgt, wo wir gestartet sind mit Wetain, also sehr spannend, deswegen dachte ich mir, muss ich auf jeden Fall mal teilnehmen.
Ja, und ihr habt ja außerdem sehr, sehr cool. Eine rasante Entwicklung hingelegt, also wirklich beeindruckend und du postest, glaube ich, auch bei LinkedIn jetzt gerade ein bisschen mehr, da bin ich dann wieder auf euch aufmerksam geworden. Das sind ja auch sehr virale Beiträge teilweise. Aber nimm uns doch gerne mal mit in die Gründungsgeschichte. Wie hast du damals entschieden, dass du etwas gründen möchtest und wie bist du in die Lebensmittelbranche gekommen?
Also an sich, ich würde sagen, das sind zwei unterschiedliche Themen. Also im Endeffekt, warum ich was gründen wollte, hatte ich schon relativ lang. Also ich habe schon mit 16 Bock gehabt, was Eigenes zu gründen, weil ich damals relativ viel so Startups verfolgt habe, alle möglichen, auch unter anderem Snox zum Beispiel. Der Gründer irgendwie, da gibt's ja immer diese, da gab es früher diese Taktik, irgendwie Folgen und dann wieder Endfolgen, irgendwie so einen Follower zu sammeln, das ist mir damals irgendwie reingefolgt und so bin ich auf den aufmerksam geworden und fand das mega interessant. Und auf der anderen Seite hatte ich auch so generell immer Lust auf eigene Projekte, war sehr neugierig und hatte dann damals eine Idee für so ein Wassersportreisenportal. Weil ich eben gehört hatte, okay, Wassersportreisen, irgendwie ist das, gibt's mega viele Leute, die machen sowas. Also, ne, ob das jetzt Surfen ist oder Kiten oder was weiß ich, und hatte dann damals schon so, wollte ein Portal bauen dafür. Das war aber damals irgendwie so ein bisschen überdimensioniert für mein Alter noch, weil man da halt auch mit den ganzen Airlines in Kontakt treten müssen, etc. Und dann hatte ich das irgendwann wieder aufgehört und das ist aber dann immer noch in mir so ein bisschen geschlummert, dieser Gründungswille oder mal was Eigenes anzugehen. Und ich hatte dann so 2019 ungefähr, ich habe sehr, sehr viel Whey getrunken, ich war sehr, sehr aktiv im Gym und hatte immer das Problem, dass ich von dem ganzen Whey schlechte Haut bekommen habe. Also ich habe Pickel bekommen, sei es jetzt im Gesicht oder am Rücken. Und ich habe mich eine Zeit lang immer gefragt, woher das kommt. Und habe ich dann rausgefunden, dass es am Whey liegt. Ich habe mir dann verschiedene Artikel durchgelesen und habe es dann mal abgesetzt auch eine Zeit. Und dann wurde es auch deutlich, deutlich besser. Und bin dann auf pflanzliches Proteinpulver umgestiegen. Hatte da aber das Problem dann, dass es einfach viel zu künstlich geschmeckt hat, super sandig war, super süß, also irgendwie so vom Geschmack her, dass ich es teilweise gar nicht trinken konnte, mir auf die Nase zuhalten musste beim Trinken. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass das so das Beste ist, was geht am Markt. Und da muss es ja noch ganz viele andere Leute geben, die sich so fühlen wie ich, die jetzt Veganer sind oder auch nicht Veganer und aber halt dieses Problem haben mit den Produkten. Und so habe ich dann irgendwann mal beschlossen, meinem jetzigen Mitgründer Luca dann eine Sprachnachricht zu schicken, wo ich gerade auf dem Weg zum Gym war, so am Abend, man philosophiert so ein bisschen auf dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause. So, hey, wollen wir nicht mal selber probieren, ein Proteinpulver zu entwickeln, was eben besser ist als die anderen am Markt. Und so kam eigentlich der Gedanke auf.
Spannend und ich kann deine Beschreibung auch echt nur bestätigen. Es gibt gefühlt entweder das total chemische, künstlich schmeckende, süßstoffaromenlastige Protein oder halt das klassische vegane, in Anführungszeichen, Protein, was so ein bisschen erdig, sandig ist, was sich nicht so gut auflöst. Und cool zu sehen, dass ihr da eure Nische gefunden habt. Der Name Wetain hat ja auch dann eine Bedeutung. Hat das auch was mit vegan zu tun?
Ja, also ursprünglich hatten wir noch einen anderen Namen. Also wir wollten auf jeden Fall, weil es ist ja ein veganes Proteinpulver, irgendwas mit vegan machen und hatten dann, glaube ich, die Idee, das irgendwie Wetain zu nennen oder so. den Namen, der war aber schon vergeben. Ich glaube, da gab es auch irgendeinen Influencer, der so gehießen hat. Und dann hatten wir ewig überlegt und hat sich irgendwie auch Monate gezogen, weil so ein Name ist dann noch schwieriger, als man denkt. Und am Ende kamen wir dann zu V-Tain aus zwei zusammengesetzten Wörtern. Und zwar ist es Vegan und Retain, also erhalten. Und das war sozusagen ein bisschen dieser Nachhaltigkeitsfaktor, weil wir von Anfang an gesagt haben, dass wir eben nicht wie viele andere die Pulver auch in irgendwelchen Plastikdosen oder Alubeuteln verpacken wollen, sondern halt auch eine nachhaltigere Version wählen wollen, weil uns damals halt schon dieses ganze Thema sehr am Herzen lag und wir gesehen haben, es gibt sehr, sehr viel Müll. Ich habe selber immer jeden Monat irgendwie, weiß nicht, wie viel Beutel oder Dosen weggeworfen und meistens war irgendwie nur die Hälfte von der Dose auch voll, also es war irgendwie gefühlt die Hälfte Luft und dann hattest du so eine riesen Dose, ne, die musst du dann Müll werfen, mega unhandlich. Ich habe mir immer gedacht, okay, ist es das? Und das wollten wir eben anders machen. Und so kam dann der Name zustande.
Wir hatten es ja eben schon eingangs angesprochen, Thema Crowdfunding. Ihr habt euch dann beide entschieden, dass ihr mit einer Crowdfunding-Kampagne startet. Es gibt da ja auch in Deutschland eine Handvoll Plattformen und auch echt viele Startups, die mittlerweile riesig sind, die damals auch mit Crowdfunding gestartet sind. Und auch heute gibt es noch viele Kampagnen. Nimm uns mal mit, wie verläuft so eine Planung, wie läuft so eine Durchführung, dass man sich dann, welche Ziele setzt man da und wie stellt man sicher, dass man das Ziel dann auch erreicht?
Also ich würde mal sagen, wie wir auf Crowdfunding kamen, war eigentlich, also ich hab immer mal wieder so ein paar Crowdfunding-Projekte beobachtet, weil ich selber cool fand, da gab es ja die verrücktesten Projekte und auch die verrücktesten Summen, die da eingesammelt wurden teilweise. Und ich habe mir das immer mal wieder angeschaut und wir hatten damals halt das Problem, dass wir relativ viel Geld gebraucht haben, weil wir halt Mindestabnahmemenge hatten bei bestimmten Produzenten für Rohstoffe, aber halt auch für die Dosen. Die Dosen waren eigentlich somit das größte Problem, weil wir hatten halt nicht diese Standarddose, wo einfach ein Etikett draufkommt, aus Plastik, die jeder Lohnhersteller irgendwie so en masse sozusagen im Lager stehen hat, sondern wir hatten ja wirklich diese nachhaltige Dose und da war halt mindestens eine Menge 10.000 Stück und da hat eine Dose damals noch, glaube ich, so 1,10 Euro gekostet, am Anfang halt auch sauteuer. Und dann haben wir nur für die leeren Dosen schon irgendwie so 11.000 Euro benötigt und dann Inhalt noch, Abfüllungskosten. Am Ende des Tages war klar, okay, wir brauchen mindestens mal so 25.000 Euro, um loszulegen. Und wir haben uns dann halt damals die Frage gestellt, okay, wir könnten das theoretisch reinstecken, indem wir halt selber unser gesamtes Erspartes da reinhauen oder vielleicht auch nochmal bei unseren Eltern nach irgendwie Geld fragen. Aber am Ende des Tages ist es natürlich schon ein Risiko, weil was ist jetzt, wenn da eigentlich keiner drauf Bock hat? Also wir bestellen die jetzt und am Ende stellt sich raus, keiner wird es so auch bestellen. Dann haben wir das Geld da reingepumpt oder und zusätzlich ist es natürlich auch irgendwie kacke, wenn man dann sein gesamtes Erspartes auf den Kopf haut und auf einmal dann 0 Euro auf dem Konto hat, so gefühlt. Und wir hatten dann damals gesagt, warum kombinieren wir das nicht und schauen mal, ob wirklich Bedarf nach dem Produkt ist, ob es wirklich Leute gibt, die dafür auch wirklich Geld ausgeben würden. Und zusätzlich sammeln wir halt auch nochmal wirklich Geld ein, damit wir halt selber nicht die gesamte Summe reinstecken müssen, dass wir halt irgendwie so ein bisschen, ne, das ganze splitten. Und das hat sich dann eigentlich ganz gut angeboten, weil wir halt auf der einen Seite halt mal wirklich so einen Test machen konnten, okay, gibt's überhaupt Leute, die das bestellen, ne, weil da bestellen ja Leute, so, die das Produkt im besten Fall feiern. Und auf der anderen Seite, ne, ist es natürlich auch ein cooler Liquiditätspush, weil du halt die Produkte erst liefern musst, keine Ahnung, weiß nicht, wie viele Monate, nachdem du das Geld bekommen hast. Weil die Leute ja wissen, okay, ich bestelle jetzt und dann bekomme ich das Produkt irgendwann, wenn es dann realisiert wurde. Genau. Deswegen haben wir das damals so gemacht.
Was waren so die Top-Learnings? Also würdest du irgendwie sagen, man unterschätzt so ein bisschen den Aufwand oder wie stellt man sicher oder wie, wenn jetzt so eine Kampagne läuft? Ich glaube, ihr wart auch relativ erfolgreich. Ich habe dann in den ersten Wochen schon einen guten Teil eingesammelt. Wie stellt man dann sicher, dass man die komplette Summe einsammelt? Kann man das vielleicht auch dann noch erhöhen, während die Kampagne läuft, die Summe?
Also wir haben es uns ehrlich gesagt so ein bisschen besser vorgestellt, als es am Ende war, weil wir halt natürlich, also du schaust dir halt diese ganzen erfolgreichen Projekte an, denkst du so, boah, wenn wir das posten, das ist ja unser Baby sozusagen, das muss ja durch die Decke gehen irgendwie, da müssen ja die Leute drauf abgehen. Und am Ende haben wir so ein bisschen das Ganze überschätzt und dachten halt, okay, die Leute warten nur drauf, dass wir das posten. Aber es gibt ja tausende Projekte, glaube ich, oder hunderte Projekte, die da täglich gepostet werden. Wir haben ja es über Kickstarter gemacht, was ja nochmal ein bisschen größer ist als die ganzen deutschen Anbieter. Und am Ende haben wir, glaube ich, irgendwie über Kickstarter selber irgendwie 130 Euro reingeholt und der Rest war wirklich nur über Community, Freunde, Familie, Instagram, also da, wo wir selber sozusagen die Kontakte zu hatten, und nachträglich hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt, wahrscheinlich hätte ich es jetzt rückblickend einfach selber irgendwie gemacht, indem ich irgendeine WordPress-Seite gebaut hätte oder irgendeinen Minishop, wo wir das halt anbieten. Klar, du hast halt den Trust von einem Kickstarter, aber bei den Freunden und so, da ist der wahrscheinlich eh da. Es ist ja auch relativ überschaubar, das Risiko. Und die Gebühren, die wir halt am Ende gezahlt haben, waren halt insane. Also ich glaube, da gehen dann irgendwie 20% oder so Gebühren weg nochmal, was ja eigentlich mega assi ist, weil du versuchst da irgendwie dein Business zu fanden, bist auf jeden Euro angewiesen und dann kommt die Plattform um die Ecke, die nur im Endeffekt die Abwicklung macht, kaum Sichtbarkeit darstellt und zwackt dir dann erstmal 20% vom Geld wieder ab.
Ja. Ich meine, es gibt natürlich auch noch Gründungskredite, aber gerade bei kapitalintensiven Businessen, und da gehört ja Food and Beverage dazu, bei Getränken ist es ja auch teilweise so, dass man 10.000 Dosen oder Flaschen oder sogar noch mehr, 10.000 Liter teilweise abfüllen muss. Das ist schon nicht ohne. Habt ihr jetzt in der Zwischenzeit, seid ihr noch weiter gebootstrapped oder habt ihr auch schon mal Kapital aufgenommen?
Also wir sind 50-50, also ne, war uns immer wichtig, dass wir unabhängig bleiben und haben auch nicht vor, jetzt irgendwas aufzunehmen, Zukunft. Also das ist nicht unser Plan.
Stark. Dann lass uns mal im Blick in den Fitnessmarkt werfen. Der hat sich ja auch in den letzten 5 Jahren rasant entwickelt. Ja, es gibt jetzt auch immer mehr Fitnessprodukte im Supermarkt. Natürlich auch so allgemeine Longevity-Produkte wie Kombucha, aber auch ganz viel Proteinlimonaden sehe ich bei DM. Teilweise auch echt zu guten Preisen. Und ich glaube, dass das mittlerweile wirklich im Mainstream angekommen ist. Gibt es ja auch Christian Wolf beispielsweise von More Nutrition, der auch sehr viel Werbung macht, dass man mehr Protein konsumieren soll. Wie ist da so die Entwicklung aus deiner Sicht in den letzten 5 Jahren gewesen? Und dann auch das Thema natürlich Positionierung. Ihr seid ja vor allem im E-Commerce aktiv. Wie hat sich das so die letzten 5 Jahre auch geändert?
Ja, also im Endeffekt, man muss sagen, ich glaube, wir hatten damals auf der einen Seite den richtigen Riecher, auf der anderen Seite auch ein bisschen Glück natürlich. Weil das ist schon so, dass sehr, sehr viele Märkte ja gerade schon schrumpfen. Also ich glaube, Supplements, Entschuldigung, jetzt wurde ich hier gerade jemand reingekommen.
Alles gut.
Soll ich nochmal neu anfangen? Oder?
Ja, mach ruhig den Satz nochmal.
Okay. Die Frage nochmal.
Thema, ich sage, frage einfach nochmal. In den letzten 5 Jahren ist natürlich der Fitnessmarkt sehr groß geworden und auch sehr Mainstream geworden. Es gibt viele Influencer, die auch propagieren, dass man zum Beispiel 2 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht zu sich nehmen soll. Und es ist gefühlt im Mainstream angekommen. Ich glaube, es gibt auch über 10 Millionen Mitglieder, glaube ich, in Deutschland Fitnessstudios. Wie hat sich so der Markt aus deiner Sicht geändert und damit auch verbunden? Ihr seid ja, glaube ich, jetzt gerade vor allem im E-Commerce aktiv. Wie hat sich die Landschaft dort geändert?
Also ich glaube im Endeffekt, wir hatten ne, auf der einen Seite den richtigen Riecher, auf der anderen Seite auch zu einem gewissen Teil Glück, weil es gibt ja schon sehr, sehr viele Märkte, die momentan auch am Schrumpfen sind, und ich glaube so der Supplement- oder Health-Bereich ist ja noch mit einer der wenigen, die gerade noch wachsen und wo auch immer mehr Awareness kommt, was an sich eine gute Sache ist, glaube ich, weil ich glaube, es ist sehr, sehr viele auch wichtig, ne, weil sich mal ein bisschen mehr mit Gesundheit auseinanderzusetzen etc. Und ich glaube, es ist ein guter Trend. Es gibt ja auch Trends, die sind völliger Schwachsinn, wo dann irgendwelche Märkte wachsen. Aber ich glaube, das ist echt eine gute Sache. Und wie gesagt, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch sicher ein gutes Stück Glück gehabt, dass es so passiert ist. Und auch sehr, sehr viele Mitbegleiter im Markt, die das Ganze sehr stark voranpushen, wo wir sicher auch von mit profitieren. Genau, also die Entwicklung ist schon... Man hat da schon gemerkt, also wir sind natürlich mit dem Markt auch mitgewachsen. Und zusätzlich glaube ich aber auch, dass wir gerade deswegen auch jetzt so groß geworden sind, wenn man das sagen kann, weil wir uns auch differenziert haben, weil wir halt nicht das 50. Proteinpulver rausgebracht haben, was halt 1:1 gleich ist im Endeffekt auf der Zutatenliste, sondern halt wirklich von Anfang an halt auf sehr, sehr cleane Zutaten gesetzt haben, auf sehr hochwertige Zutaten. Und halt ein bisschen nischiger waren, aber halt dafür auch nicht diese Vergleichbarkeit hatten, ne, mit anderen Brands. Und dementsprechend sich da ja auch so ein bisschen der Trend gerade hin entwickelt, mehr wieder zu natürlichen Produkten, weniger verarbeitete Lebensmittel und so. Ich glaube, das spielt uns auch so ein bisschen in die Karten.
Wenn wir nochmal auf eure Zielgruppe eingehen, habt ihr eine ganz spezielle Zielgruppe, also vielleicht Alter, Geschlecht, da bestimmte Filter?
Hat sich auch wieder entwickelt. Also wir haben relativ viele Frauen bei uns in der Zielgruppe. Also ich schätze mal so 75% ungefähr sind Frauen von unseren Käufern. Hätten wir am Anfang auch nicht gedacht. Am Anfang haben wir so voll auf uns gestoßen, weißt du, okay, wir sind zwei Typen, wir gründen und wird ja wohl auch genug andere Typen geben, irgendwie die, weil es ist ja früher war ja wirklich Proteinpulver meistens für Pumper. Es war halt eher so ein Männerprodukt, wenn ich es jetzt mal sagen kann. Das wurde ja dann erst, glaube ich, durch Rocker damals so ein bisschen mehr in den Mainstream gebracht. Das war so die erste richtig große Supplement-Brand. Dementsprechend, wir hatten damals auch so Leute, wo wir halt irgendwie oberkörperfrei Content gemacht haben auf Insta, weißt du, so Influencer. So, heutzutage würde ich das nie wieder machen. Das hat sich aber auch in die Richtung so ein bisschen entwickelt. Und ich glaube auch, dass einfach auch viele Frauen von den Produkten abgeholt werden, weil dann Männer doch eher vielleicht wieder so schauen, okay, wo kriege ich jetzt möglichst günstig, möglichst viel Eiweiß? Eigentlich relativ egal, was drin ist, ob ich jetzt davon Blähungen bekomme oder irgendein Blähbauch, ist eigentlich auch relativ egal. Da sind die, glaube ich, auch ein bisschen schmerzbefreiter. Und so hat sich das eigentlich entwickelt. So, ich würde mal sagen, so relativ viele Frauen, so im Alter, so zwischen 20 bis 40, Dreh ist so die Hauptzielgruppe.
Ja, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe vor kurzem mal von einem Kollegen einen Artikel geschickt bekommen von einem Reddit-Forum, wo die Leute geschrieben haben, wo sie auf 1 Euro am meisten Eiweiß bekommen und dann ausgerechnet haben mit Haferflocken und Frischkäse. Das ist eine eigene Welt.
Und dann haust du ja einen Magerquark rein oder so. Also das ist halt, Männer ticken da, glaube ich, auch einfach ein bisschen anders, muss man einfach sagen. Ne?
Aber ich meine, wenn wir jetzt mal auf euer Sortiment zu sprechen kommen, ihr seid ja mit Proteinpulver gestartet und mittlerweile habt ihr echt eine breite Range. Nimm uns da mal mit, wann weißt du als Gründer, wann es Zeit ist für ein richtiges Produkt? Ist ja doch auch ein Investment und immer ein Risiko. Mhm. Und wann habt ihr welche Produkte dazu gelauncht?
Also im Endeffekt, wir haben ja nur mit Protein gestartet am Anfang. Also mit unseren Standards, wir hatten 4 Sorten. Wir hatten Vanille, Kakao, Beere und Neutral, also so Standardgeschmäcker. Und das haben wir dann Stück für Stück erweitert. Also wir haben weitere Proteingeschmäcker dazu gemacht, was jetzt auch nicht so kompliziert ist, weil im Endeffekt, du hast ja die gleiche Basis und musst da den Geschmack drauf entwickeln. Und so richtige große Sachen wie jetzt die Proteinriegel zum Beispiel oder unsere Clears, die wir rausgebracht haben oder auch die ganzen Kapselprodukte, die wir jetzt haben, was immer mehr wird, die haben wir eigentlich so auf Feedback von der Community entwickelt, weil wir ganz, ganz oft die Nachfrage bekommen haben, hey, habt ihr auch hier irgendwas, was nochmal ein bisschen leichter ist? Habt ihr Riegel vielleicht, irgendwas zum Snacken? Und wir schauen, dass wir immer sehr, sehr viel mit der Community zusammenarbeiten, weil ich glaube, ne, je größer die auch ist, desto mehr spiegelt es dann auch irgendwie so deine komplette Zielgruppe wieder. Und schon halt, dass wir mit denen zusammen Geschmäcker entwickeln, mit denen zusammen neue Produkte entwickeln, uns Inspo holen. Natürlich aber auch schauen, was so am Markt abgeht. Und ich meine, gut, das ist relativ naheliegend, wenn man Proteinpulver hat, dann vielleicht auch noch einen Riegel zu machen oder nochmal ein Clear. Das ist ja im Endeffekt das, was wir bisher schon gemacht haben, was gut funktioniert, nur nochmal in einer anderen Darreichungsform.
Habt ihr auch Erfahrungen mit Special Editions, irgendwie zu Weihnachten, eine Weihnachtssorte oder für spezielle Influencer beispielsweise?
Ja, wir machen relativ viele seasonal Produkte. Also wir haben zum Beispiel zu Weihnachten rum immer Spekulatius-Protein, wir haben Lebkuchenriegel. Im Sommer ist es dann eher was Fruchtiges, dass wir irgendwie so ein Wassermelonen-Clear haben oder einen Erdbeerprotein. Also haben wir schon viele Seasonals oder jetzt zu Ostern Carrot Cake-Riegel. Genau, also da machen wir viel. Wir machen auch sehr, sehr viele Drops. Deswegen sind so limitierte Produkte für uns relativ wichtig.
Du hast eben erwähnt, dass ihr viel im Austausch mit der Community seid. Was sind da eure Hauptplattformen? Und Instagram, TikTok, wenn man sich mal anschaut, Instagram hat ja auch Shop-Versuche gehabt, TikTok pusht gerade den TikTok-Shop. Sind das auch Kanäle, die für euch funktionieren oder die ihr auch weiter pusht?
Auf jeden Fall Instagram, weil da haben wir gestartet. Ich glaube, wir sind auch genau die Generation Instagram. Facebook war schon gar nicht mehr unsere Generation. Und TikTok, so nutze ich ehrlich gesagt privat auch nicht, aber sind wir auch ein bisschen aktiver oder wir machen auch viel mit Creatern dort. Sehe ich auch viel Potenzial, also TikTok-Shop wollen wir auf jeden Fall auch rein. Instagram-Shop, glaube ich, gibt es gar nicht mehr, oder? Soweit ich weiß.
Wurde, glaube ich, erstmal wieder pausiert.
Genau, aber TikTok-Shop sehe ich auf jeden Fall vor allem mit den Affiliates viel Potenzial, weil du halt auch bestehende Creator nutzen kannst, die Content machen, die dann direkt auf die Produkte verlinken und so. Da sehe ich auf jeden Fall viel Potenzial.
Wenn wir dann nochmal auf die weiteren Vertriebskanäle zu sprechen kommen, ihr seid jetzt vor allem online. Fitnessprodukte, ich meine es ja eingangs, sind auch in der Drogerie mittlerweile Standard. Ich glaube, DM-Liste und Rossmann-Listen mehrere 100 Produkte, sowohl Eigenmarken als auch diverse Marken. Wie wichtig sind so Offline-Touchpoints, also auch Fitnessstudios, und wie wichtig sind vielleicht auch Offline-Messen wie jetzt die FIBO, die jetzt vor kurzem in Köln war, um da auch mit der Community in Kontakt zu treten?
Ich würde sagen, schon wichtig. Wir müssen gerade so ein bisschen schon viel priorisieren, weil es natürlich schon immer sehr, sehr viel Aufwand ist, vor allem mit den Messen und so. Das, glaube ich, gehen wir ab nächsten Jahr mal an. Wo wir jetzt genau hingehen, weiß ich noch nicht. Ich glaube, was auf jeden Fall cool ist, ist halt auch so Fachmessen, ne, wo man halt dann im Einzelhandel in Kontakt kommt, weil wir auch Einzelhandel als einen guten Channel sehen, vor allem so die M. Rossmann. Ich glaube, da passen wir gut rein. Ich glaube, das ist noch eine Sparte, die ist nicht besetzt so richtig, außer vielleicht von irgendeiner Nischenmarke, aber da haben wir ein deutlich besseres Marketing. Also ich glaube, unsere Marke wird sich auch deutlich besser verkaufen als diese Nischenmarke. Genau, und dementsprechend priorisieren wir gerade so ein bisschen. Dieses Jahr steht auf jeden Fall Einzelhandel auf dem Plan. Da wollen wir tiefer rein und nächstes Jahr dann nochmal mehr so messen. Was wir gerade halt viel machen, ist halt Events, also mit unserer Firma zusammen sozusagen Running Clubs, Events in Cafés, Community-Events, Influencer-Events, also wirklich Offline-Events in verschiedensten Formaten. Da sehe ich viel Potenzial, weil das bringt die Leute zusammen, man holt direkt Feedback ein, man kann Content shooten für die neuen Produkte, genau.
Ja. Habt ihr denn schon so einen gezielten B2B-Bereich oder seid ihr gerade voll fokussiert noch auf B2C?
Letztes Jahr hatten wir das mal angefangen, wir haben es dann wieder eingestellt, weil es nicht so voranging wie geplant. Das ist jetzt aber gerade wieder im Fokus, also wir suchen gerade wieder Leute da, dass wir das nochmal angehen. Wir haben vereinzelt B2B-Sachen, also wir sind schon ein paar Stores drin, wir sind bei Billa Plus in Österreich zum Beispiel, wir haben ein paar so Fitnessläden, ein paar Gyms, Pilates-Studios, die wir beliefern, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das ist jetzt im Vergleich zu online ein großer Anteil.
Ja.
Und ansonsten Marktplätze sind wir halt gut unterwegs.
Beim Online-Thema ist natürlich die Kundenbindung auch nochmal einfacher als im Handel, weil ihr viel mehr Daten zur Verfügung habt. Wie gestaltet ihr das und wie sorgt ihr auch für diese klassischen KPIs, also Customer Acquisition Cost, Customer Lifetime Value, Average Order Value ist natürlich auch wichtig, glaube ich, bei Food-Produkten, dass man da über so 20, 25 Euro, glaube ich, kommt, ist so eine Grenze. Wie managt ihr das und wie trackt ihr das?
Wir arbeiten halt sehr, sehr viel mit Daten. Wir nutzen verschiedene Softwares, um Sachen auszuwerten, um die Seite zu verbessern. Wir machen viel AB-Testing. Wir machen viele Umfragen. Wir haben ein Attributionssystem, wo wir halt sehr, sehr viel tracken können und zuordnen können zu den einzelnen Channels. Gut, ich meine, die meisten Produkte sind über 25 Euro. Wir haben ja auch mittlerweile ein relativ breites Portfolio, deswegen ist auch der Warenkorbwert deutlich, deutlich höher. So ein bisschen, man tweakt ja immer so ein bisschen, man schaut, okay, wo kann ich jetzt nochmal einen Euro AOV rausholen, wo kann ich nochmal 1% Conversion-Rate irgendwie rausquetschen. Das ist halt viel Testen, Bundlings, was wir viel machen, die ganzen Sachen Newsletter zu platzieren. Also da machen wir einiges und halt Produkte erklären, viel Content von der Community mit einbauen, Bewertungen.
Bei der Zusammenarbeit mit Influencern ist es ja auch üblich, dass man so individuelle Codes hat, um auch dann die Conversion zu messen. Wie ist so dein Eindruck, würdest du sagen, die Conversion hat sich generell über die letzten Jahre so verändert, zum Positiven, zum Negativen? Sind die Leute da offen, wächst? Weil ich glaube, man liest Statistiken, dass der Bereich immer noch weiter wächst. Mhm. Und wie wählt ihr auch passende InfluencerInnen aus?
Also die Conversion-Rate an sich, ich würde sagen, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also wir hatten ganz am Anfang eine echt total hohe Conversion-Rate, aber weil kaum jemand im Shop war, dann es hängt immer so ein bisschen von den Kanälen ab, ne? Weil wenn du halt richtig in Paid-Ads rein skalierst, wie mit Meta oder Google oder was weiß ich, dann da sind halt die Conversion-Raten halt teilweise deutlich, deutlich niedriger, als wenn die jetzt über eine Empfehlung oder einen Influencer kommen. Und dementsprechend ist das immer ein bisschen unterschiedlich. Wenn ich jetzt gerade paid sehr, sehr viel, sehr, sehr groß drin bin, dann habe ich auch sehr, sehr viele Absprünge. Wenn ich aber irgendwie in einem anderen Kanal, wo halt der Trust höher ist, mehr ausgibt, dann ist die Conversion Rate wieder höher. Aber insgesamt entwickelt sich gerade schon wieder deutlich, deutlich ins Positive. Wir hatten mal eine Zeit, da ist es ziemlich nach unten gegangen. Aber weil wir halt einfach viel, viel mehr Budget in Paid Ads reingesteckt haben.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal einen Ausblick auf die Zukunft wagen in den nächsten ein, zwei Jahren, was sind da so deiner Ansicht nach so die wichtigsten Trends und wo siehst du vielleicht auch noch so Nischen im Markt, wo man noch Produkte demnächst launchen könnte?
Puh, also ich glaube, was extrem wichtig ist, ist, dass man Produkte auf die Pains von den Leuten zuschneidet, beziehungsweise die einfach sehr, sehr gut erklärt. Weil ich glaube, bei den meisten Leuten ist es schon im Kopf angekommen, hey, ich brauche Nahrungsergänzung oder ich brauche hier Vitamin D oder was weiß ich. Aber was bringt mir das jetzt genau oder wie oder welche Produkte brauche ich denn jetzt? Weil es ist immer so pauschal, okay, wir haben die und die Produkte, wir haben Omega-3, wir haben D3K2, wir haben keine Ahnung was, Magnesium. Aber wofür brauche ich die eigentlich? Was ist der Benefit für mich? Und bei welchen Problemen helfen die mir vielleicht? Und da, glaube ich, ist es mega wichtig, dass man da die Benefits mehr in den Vordergrund stellt, dass man vielleicht auch komplexe baut aus Produkten, um halt Sachen zu vereinfachen und halt zu sagen, okay, das ist jetzt der, weiß nicht, ne, muss man auch immer aufpassen mit Health Claims, ne, dass das auch zulässig ist, aber das ist jetzt der Skin-Komplex oder was weiß ich, um halt wirklich gezielt auf die Pain zuzugehen, weil ich glaube, bei vielen Leuten fehlt auch so ein bisschen dieses Verständnis, was machen denn die Produkte und dieses Fachwissen, weil viele halt nicht so im Thema drin sind. Ne? Auf der anderen Seite, was ich halt auch sehe, ist halt vor allem dieses Thema Snacks. Also ich glaube heutzutage, ne, es ist voll der Trend in diese Richtung, okay, ich muss gar nicht mehr unbedingt jetzt ein Pulver zu mir nehmen, sondern ich hau mir einfach einen Pudding rein oder was weiß ich. Das gibt ja immer mehr so Protein-Infused-Produkte oder auch Kreatin-Infused-Produkte mittlerweile oder halt auch mit anderen Nährstoffen. Und ich glaube, da geht schon auch der Trend hin, so einfach wie möglich auch das in seinen Alltag zu integrieren. Dass ich jetzt nicht unbedingt mir jeden Morgen das irgendwo reinrühren muss, sondern dass ich das vielleicht irgendwie direkt in einem Supermarkt als Ready-to-Eat kaufe oder vielleicht auch so als Gummibärchen esse oder so. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten.
Ja, ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung. Also zum Beispiel Ehrmann nehme ich da auch sehr positiv an mit ihren Proteinprodukten. Ja. Die sind auch sehr innovativ mit Kreatin. Gibt aber auch zum Beispiel so Quarkriegel, bin ich auch ein totaler Fan von für zwischendurch. Das jetzt mal als Überleitung. Es gab in der Vergangenheit große Exits, beispielsweise Foodspring wurde von Mars gekauft für über 200 Millionen. Vor kurzem an den News gelesen, dass die Ankerkraut-Gründer, das Ehepaar, dass die Anteile von Nestle wieder zurückerworben haben. Bei Just Spices hat es auch nicht so geklappt. Man sagt ja immer, Startups sind innovativ, große Firmen sind eher langsam und können dann auch mit der Innovation, wenn sie einkaufen, nicht richtig umgehen. Ja. Ihr seid ja jetzt so in der Scale-Up-Phase, nehmt uns vielleicht nochmal mit, wie viele Mitarbeitende umsatztechnisch ganz grob, wo kann man euch da gerade einordnen? Habt ihr vielleicht auch gerade Jobangebote, falls jemand zuhört, der gerade einen Job sucht?
Ja, also wir haben immer wieder Jobangebote, kurz das, wir haben das auch auf unserem Shop einmal, also könnt ihr gerne einmal reinschauen, suchen alle möglichen Stellen und freuen uns immer über gute Bewerbungen. Wir sind jetzt so um die 35 Leute, also sind jetzt wirklich gut gewachsen und du sagst es auch, ne, man muss schauen, dass du irgendwie so diesen Sweet Spot fährst, weil ich habe auch gemerkt in den letzten Monaten, dass es nicht immer so gut ist, so agil zu sein und so viel Schnelligkeit zu haben, weil damit halt auch sehr, sehr viele Probleme einhergehen. Das heißt, es braucht so ein bisschen Bürokratie schon, ab einer bestimmten Größe, wenn du nur zu zweit bist, dann nicht, aber wenn du dann 30 Leute bist, dann musst du einfach Systeme und Regeln haben, weil sonst kriegt das Chaos aus, Leute sind nicht informiert. Aber auf der anderen Seite musst du halt auch schon, dass du nicht zu träge wirst. Und das ist, glaube ich, bei diesen Konzernen oder bei den Übernahmen halt meistens das Problem, dass die halt ihre fetten Konzernregulatorien auf so ein Startup drauf drücken und dann kannst du kaum mehr was machen, weil halt der gesamte Speed von davor geht halt komplett verloren. So. Genau, und umsatztechnisch sind wir ja so im guten mittleren achtstelligen Bereich. Also das ist so, ich hoffe so auf 50 Millionen ungefähr dieses Jahr. Mal schauen.
Ja, stark. Ja, wenn wir uns mal viele Gründer anschauen, die haben auch eine Personal Brand. Es gibt aber auch auf der anderen Seite, gerade im Softwarebereich zum Beispiel, eher Gründer, die anonym bleiben möchten. Wie handhabt ihr das? Also wollt ihr beide eine Personal Brand aufbauen? Und wie stellt ihr sicher, dass ihr auch bei zunehmender Größe noch euren Spirit so mit in das Unternehmen einfließen lässt? Weil ich glaube, am Ende merken das die Leute auch immer am Produkt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da auch wieder zwiegespalten. Also ich glaube, also Personal Brand für Endkunden brauche ich nicht. Ich bin ja auch bei uns im Content im Vordergrund oder bin mit involviert. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man den Gründer auch sieht. Muss natürlich immer schauen, dass man das im Balance hält, weil je größer man wird, desto weniger Zeit hat man auch, Content aufzunehmen. Ne? Ich habe früher alle Ads immer selber gefilmt, das ist gar nicht mehr möglich mittlerweile. Weil das ist ja so eine Zeit, die da drauf geht, so Videos aufzunehmen. Das kannst du wirklich machen, wenn du vielleicht raus bist oder wenn du einen Geschäftsführer angestellt hast, aber jetzt bei uns ist es einfach nicht möglich in der Konstellation, dass ich halt wirklich durchgehend zu sehen bin. Das heißt, ich muss so ein bisschen schauen, dass man vielleicht auch andere Leute mit einbindet, dass es auch ohne uns im besten Fall mal laufen kann, wenn ich mal im Urlaub bin oder so. Ich sehe aber schon einen Vorteil, Personal Brand für den Business-Bereich, also Kontakte zu bekommen, sei es jetzt für den Einzelhandel, sei es für irgendwelche Lieferanten, sei es generell einfach ein gutes Standing zu haben. Da sehe ich das wirklich hilfreich und deswegen, da würde ich auch gerne mehr rein, auch mehr Input geben, wie jetzt bei LinkedIn zum Beispiel. Aber jetzt wirklich ein Influencer zu werden für Endkunden, könnte ich mir nicht vorstellen, weil dazu ist es mir dann doch zu much, glaube ich, mit meiner jetzigen Arbeit zusammen und man teilt ja auch extrem viel von seinem Privatleben. Und ich glaube, es ist auch sehr schwierig, dann auch irgendwann mal zu sagen, okay, jetzt vielleicht nicht mehr so viel. Ich glaube, es ist schon auch anstrengend, kann ich mir vorstellen. Ja. Also das ist jetzt nicht mein Ziel, genau.
Wie ist so eure Arbeitsbelastung aktuell? Also hast du am Anfang auch mal irgendwie All-Nighter gemacht oder am Wochenende gearbeitet und wie handhabst du es aktuell?
Ich glaube, es ist wie bei jedem Gründer. Also klar, du, ich habe teilweise vor Aktionen habe ich die Nacht durchgemacht und habe bis eine Viertelstunde vor der Aktion noch irgendwie an der Seite rumgeschraubt. Komplett übermüdet. Also das gab schon, mittlerweile ist das schon ein bisschen besser. Also ich habe jetzt lange nicht mehr durchgemacht, aber es gibt schon Tage, da bin ich am Wochenende im Büro, da bleibe ich irgendwie bis 24 Uhr hier, noch Sachen fertig zu bekommen. Das, klar, das gibt's. Wobei ich auch versuche, so meinen Kalender einfach besser zu strukturieren, Fokustage zu haben, wo ich wirklich durcharbeiten kann. Ich habe jetzt auch eine Assistenz, die ab Juli anfängt, wo ich dann meine ganzen E-Mails und so abgeben kann, weil das immer sowas ist, wo ich gar keine Lust drauf habe, was mir mega viel Zeit raubt. Und einfach die Zeit effizienter zu nutzen. Weil erstens musst du als Geschäftsführer schauen, dass du halt wichtig, dich um die wichtigen Sachen kümmerst, dass du auch Sachen abgibst. Und zweitens, ich glaube, es ist möglich, ein paar Jahre komplett durchzuziehen und voll Vollgas zu geben. Aber irgendwann, wenn du halt dann keine Freizeit mehr hast oder irgendwie nach 3-4 Jahren, musst du halt schauen, dass du irgendwann wieder ein bisschen Balance reinbringst, weil irgendwann zerhaut es dich halt sonst. Ne? Es geht schon eine Zeit, aber zu lange glaube ich nicht.
Wie machst du das mit, also wo holst du dir deine Erkenntnis? Hast du vielleicht auch irgendwelche Mentoren oder irgendwelche Unternehmernetzwerke? Wir hatten in den vergangenen Gesprächen auch schon mal so den Hinweis, dass natürlich dann bei so Unternehmernetzwerken wie EO beispielsweise, Entrepreneurs Organization, dass man sich da natürlich auch dann untereinander austauschen kann. Mhm. Jeder hat die identischen Probleme, vielleicht auch mal so ein bisschen emotionalen Beistand, weil viele aus dem Umfeld haben ja dann nicht die Probleme, die du hast, und dass du jemanden hast, mit dem man sich darüber austauschen kann. Ja. Wie handhabst du das?
Ich habe jetzt keinen Mentor oder so. Ich tausche mich schon öfters mit anderen Gründern aus, mit anderen Leuten generell aus der Branche. Ich gehe manchmal auf so Meetups, aber ich gehe jetzt nicht zu diesen ganzen Events, weil das ist meistens halt sehr, sehr anstrengend auch. Aber wenn ich weiß, okay, da sind coole Gründer, mit denen kann ich mich austauschen, gehe ich dahin. Ich spreche auch öfters mit anderen Gründern, also da ziehe ich eigentlich so die meisten Erkenntnisse raus. Ich schaue mir YouTube-Videos an zu bestimmten Themen. Ich kriege auch selber von meinem Mitgründer oder auch von Mitarbeitern Feedback, was mir auch mega, mega hilft. Habe auch schon die ein oder andere Schulung gemacht, beziehungsweise auch Weiterbildung im Leadership-Training zum Beispiel, weil keiner ist, glaube ich, so als Leader geboren und hat auch seine Schwächen. Und genau deswegen schaue ich immer, dass ich mich da irgendwie auf neuesten Stand halte und auch weiterbilde.
Das klingt doch gut, wenn du jetzt heute von Null starten musst, wenn jetzt zum Beispiel ein Student uns gerade zuhört, was würdest du dem raten? Es sind ja auch sehr unsichere Zeiten. Auf der anderen Seite, große Firmen entstehen auch in unsicheren Zeiten, weil es dann vielleicht auch attraktiver ist zu gründen, als in einen Konzern zu gehen. Und jetzt auch mit KI ist nochmal eine ganz andere Bewegung gerade. Würdest du heute nochmal gründen und würdest du im Food-Bereich bleiben, vielleicht in den Tech-Bereich gehen? Was ist so deine Meinung?
Ich will nicht sagen, worin ich gehen würde, weil ich glaube, man braucht immer eine gute Idee. Ich glaube, es gibt schon viele, die haben Bock, aber die haben einfach keine gute Idee und suchen dann irgendwie krampfhaft danach, aber meistens kommt die halt irgendwie dann spontan. Man braucht ja wirklich irgendeinen Need, den auch andere Leute haben im besten Fall. Und wenn ich jetzt aber nochmal neu starten würde, würde ich wirklich voll aufs niedrigste Risiko gehen. Also ich würde wirklich schauen, dass ich ausschließlich organisch und halt mit Creatoren versucht zu wachsen, nicht irgendwie Geld in irgendwelche Werbung reinstecken, also in irgendwelche Facebook-Werbung stecken oder so, weil das ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass du vor allem am Anfang da einfach nur Geld verbrennst. Und ich würde aber schauen, viel Content zu machen, mit Mikro-Influencern zu arbeiten, die vielleicht nur 1.000-2.000 Abonnenten haben, aber die halt im Endeffekt happy sind, wenn die ein Produkt bekommen und halt Stories machen. Dann machst du halt, weiß nicht, ein paar hundert Euro mit denen vielleicht im Monat. Aber das summiert sich ja auf. Mach das mal mit 10, 20, 30 Leuten. Mach noch selber guten Content mit dazu. Gib da Gas. Es kostet dich gar nichts insgesamt. Außer deine Zeit. Und davon hast du ja jetzt am Anfang schon relativ viel. Und du kannst halt ohne Risiko schauen, dass du das Ganze wirklich profitabel aufbaust. Das dauert natürlich. Aber wenn ich eins gelernt habe in den letzten Jahren, dann ist es, dass nichts über Nacht passiert, dass alles dauert und es gibt keine Abkürzung. Und selbst wenn man sich jetzt Investoren reinholt und da Vollgas gibt, das ist nicht der Garant dafür, dass du auf einmal richtig viel Geld machst. Und klar, du kannst immer Umsatz nach oben rampen, indem du Kohle aus dem Fenster wirfst. Aber es ist halt auch die Frage, was bleibt kleben unterm Strich. Und ich bin immer ein Freund, vor allem jetzt in den unsicheren Zeiten, dann halt das wirklich auf sichere Beine zu stellen und das dann lieber ein bisschen langsamer zu machen, dafür wirklich bedacht und halt wirklich, okay, ich mache Gewinn und es ist profitabel. Weil ich glaube, nichts ist schlimmer, wenn man startet, sein Baby großzieht, dann vielleicht auch noch Verpflichtungen hat gegenüber irgendwelchen Investoren und dann am Ende kriegt man irgendeine Anschlussinvestition nicht, weil du musst es dann auch erstmal schaffen, das Ganze wieder profitabel zu bekommen, wenn du mal in dem Modus bist, Geld rauszuhauen. Und das stelle ich mir schon sehr schwierig vor, ne? Weil es lastet ja auch ein extremer Druck dann auf dir.
Ist dann Internationalisierung dem nächsten Thema oder sagst du, ihr habt noch hier viel Potenzial im Dachraum oder Deutschland, dass ihr das erstmal ausschöpfen möchtet?
Ich glaube, dass wir hier erstmal noch relativ viel Potenzial haben. Also erstmal ist es nicht geplant. Was wir jetzt halt machen wollen, ist halt hier erstmal noch weiter Kanäle anzugehen, auch Einzelhandel vor allem. Und dann mittelfristig auch genau noch weitere Marktplätze und dann mittelfristig mal vielleicht Pan-EU-Marktplätze zu machen, weil die haben ja die Infrastruktur dafür. Das ist nicht so komplex, da musst du auch nicht groß irgendwie Werbung dann schalten in anderen Ländern. Und erst dann, wenn wir hier wirklich auf einem sehr, sehr guten Scale sind und sagen, okay, wir haben hier einen guten Marktanteil, dann würde ich, glaube ich, auch ins Ausland gehen. Genau.
Klingt sinnvoll. Wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte, wo kann er dich am besten erreichen? LinkedIn, Instagram, Website?
Am besten über LinkedIn. Ich lese es zwar nicht immer direkt, aber ich spätestens nach 1, 2, 3 Wochen schaue ich immer mal alles durch und antworte dann auch jedem. Genau, also da bin ich gut erreichbar.
Perfekt, ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für den Austausch. Waren viele spannende Learnings dabei, spannende Reise, die ihr habt. Echt solide Entwicklung, also da nochmal Hut ab. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg bei der weiteren Reise.
Vielen Dank.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.